Es gibt so deutsche Wörter, die können wir nicht in andere Sprachen übersetzen. Gemütlichkeit wird da immer gerne genannt, aber auch Schadenfreude oder Verschlimmbessern zum Beispiel. Und weil wir in Deutschland diese Wörter haben, wissen wir auch, was Verschlimmbessern denn bedeutet. In anderen Ländern spielt das vermutlich nicht so eine Rolle. Und das ist ein Beispiel von ganz, ganz vielen aus dem Buch Sprache und Sein, geschrieben von der Journalistin und politischen Aktivistin Kübra Gümüşay. Sie sagt, Sprache prägt unser Denken und bestimmt auch unsere Politik. Schönen guten Tag, Frau Gümüşay.
Guten Morgen.
Fangen wir mal bei Ihnen und Ihren Spracherfahrungen an. Sie selbst sprechen ja Deutsch, Türkisch und Englisch fließend und Arabisch verstehen Sie auch, so wie ich es verstanden habe. In welcher Sprache fühlen Sie sich denn am wohlsten, am meisten zu Hause?
Tatsächlich ist es die Mischung all dieser Sprachen, weil jede dieser Sprachen drückt eine bestimmte Facette meines Seins nochmal in einem größeren Facettenreichtum aus. Und dass ich all diese Sprachen habe, ermöglicht mir, ich zu sein. Aber wenn ich mir eine aussuchen müsste, dann wäre es wahrscheinlich tatsächlich die deutsche, weil ich in mir intellektuell mich am meisten austoben kann und mich am facettenreichsten ausdrücken kann.
Sie sind ja auch in Hamburg geboren und aufgewachsen. Wie hat Sie das denn geprägt als Kind, als Jugendliche, dass Sie in so vielen Sprachen unterwegs waren?
Als Kind unterschiedliche Sprachen zu erleben, war eine große Herausforderung anfangs, weil man eigentlich fließend eine Sprache spricht und sich in ihr ausdrücken kann, aber plötzlich an einen Ort kommt, wo einen niemand versteht und man alle anderen erstmal nicht versteht. Und so habe ich das Deutsche erstmal in der Schule gelernt, wo das Deutsche für mich aber gleichbedeutend war mit Regeln und Fehlern, die man machen konnte. Also dieses Freie und auch das Liebevolle und das Gefühlvolle, was ich zu Hause mit dem Türkischen erlebt hatte, hatte ich im Deutschen nicht. Und so war es später eine Herausforderung im Leben, das Deutsche ebenso gefühlvoll und frei zu erleben, wie ich zum Beispiel später auch das Englische erlebt habe, als ich dann für einige Jahre in Großbritannien lebte, wo ich sehr frei diese Sprache sprechen konnte. Denn die Menschen, mit denen ich sprach, haben von mir nicht erwartet, dass ich mich erkläre oder mich verständlich mache, sondern konnten sich mit mir als Individuum unterhalten. Und ich habe eine Freiheit verspürt, die ich bis dahin im Deutschen nicht kannte.
Das ist interessant, weil darum geht es ja auch in Ihrem Buch, das Stichwort Individuum. Sie schreiben da, dass Menschen als Individuen unsichtbar werden, wenn sie immer als Teil einer Gruppe gesehen werden und sich nur als solche äußern dürfen. Es ist ja auch ein sehr persönliches Buch. In welchen Situationen wurden Sie denn unsichtbar?
Ja, immer dann, wenn in einer Unterhaltung beispielsweise man merkt, es geht gar nicht um mich als Person oder um mich als Individuum, die gerade vor dieser Person steht, sondern dass man als Repräsentantin einer größeren abstrakten Gruppe betrachtet wird, beispielsweise einer gesamten Religionsgruppe, also von Milliarden und Millionen von Menschen oder von einer bestimmten ethnischen Gruppe oder als Frau primär gesehen wird. Das heißt, die Person lässt sich gar nicht auf einen als Individuum ein, sondern sucht die ganze Zeit nach Kategorien, in die man eingeordnet werden kann. Und so ist dieses Gespräch eigentlich kein Kennenlernen, sondern eigentlich nur der beständige Versuch zu verhindern, in eine dieser Kategorien gesteckt und damit abgestempelt zu werden.
Wobei Sie ja als die Muslime mit Kopftuch, als die Sie auch oft ja tatsächlich so immer noch bezeichnet werden, gleichzeitig die Probleme ansprechen können, die diese Gruppe hat, wenn sie beispielsweise unterdrückt wird, oder?
Natürlich erlaubt diese eine Identität oder Kategorie zu spezifischen Themen nochmal breiter zu sprechen. Doch was ich mich im Buch frage, ist es tatsächlich freies Sprechen, wenn wir in einer Gesellschaft leben, wo man als jüdische Person immer zu Antisemitismus sprechen muss, als schwarze Person zu Rassismus, als muslimische Person zu Islamfeindlichkeit? Also sprechen wir tatsächlich in dieser Öffentlichkeit, in diesem Diskurs, in dieser Gesellschaft, wenn Menschen, die leicht einer Kategorie zugeordnet werden können, nur zu dieser Kategorie sprechen dürfen? Und genau das versuche ich im Buch zu hinterfragen und stelle mir die Frage, was für eine Diskurskultur können wir aufbauen, sodass es allen Menschen in dieser Gesellschaft möglich ist, in ihrem Facettenreichtum in ihr zu existieren?
Sprache und Sein, so heißt dieses Buch, über das wir sprechen, das Buch der politischen Aktivistin und Journalistin Kübra Gümüşay und wie Sprache auch die Politik beeinflusst. Darum ging es jetzt gerade schon ein bisschen, aber wir wollen gleich noch weiter darüber sprechen. Kübra Gümüşay lässt sich nicht einfach so in eine Schublade stecken. Sie ist Journalistin und politische Aktivistin, Feministin und gläubige Muslima. Sie setzt sich ein gegen sexualisierte Gewalt und rechte Hetze. Und genauso wenig, wie sich Kübra Gümüşay in Kategorien einordnen lässt, hat sie nun ein Buch geschrieben über die Sehnsucht nach einer Sprache, die Menschen generell nicht auf Kategorien reduziert. Sprache und Sein. sein. So heißt das Buch, gestern erschienen. Und Frau Gümüşay, es gibt ja auch ganz viele neue Begriffe und Bezeichnungen. Also zum Beispiel Mansplaining, alte weiße Männer, diese Wortgruppe. Oder auch der Hashtag MeToo. Also alles Begriffe, die beispielsweise zu mehr Gleichberechtigung beitragen sollten. Haben diese neuen Begriffe denn was zum Guten verändert?
Das Interessante an Wörtern wie Mansplaining, also wenn ein Mann einer Frau, die eine Expertise in einem Thema besitzt, ihr eigenes Thema erklärt, oder Manspreading, das beschreibt das Phänomen, wenn Männer in U-Bahn beispielsweise mehr Raum einnehmen durch ihre Beine und breitbeinig sitzen. Diese Wörter sind sehr gute Beispiele, weil sie deutlich machen, dass vielen Wörtern auch eine Perspektive innewohnt. Also in diesen Fällen wird beispielsweise ein Phänomen durch eine weibliche Perspektive beschrieben auf Männer. Ein anderes Beispiel, das Sie auch gerade genannt haben, ist alte weiße Männer. Und wir erleben, wie Männer, die alt und weiß sind, häufig auf diese Bezeichnung sehr allergisch reagieren. Und der Grund ist der folgende. Sie werden mit diesem Wort eine Kategorie zugeordnet. Ihnen wird Individualität und Komplexität und Facettenreichtum und Ambiguität abgesprochen. Und sie werden primär über ihre Kategorie wahrgenommen. Das heißt, nicht für ihr individuelles Handeln beurteilt, sondern für die Repräsentation ihrer Kategorie. Und diese Enge, die sie für einen ganz kurzen Moment verspüren, ist eine Enge, die andere Menschen ihr Leben lang nicht anders kennen. Menschen, die primär als Frauen wahrgenommen werden, als Schwarze, als Transmenschen, als Menschen mit Behinderung, als muslimische Menschen etc. etc. Und deshalb ist das ein sehr guter Moment, um die Sprache zu reflektieren und zu schauen, was machen wir in unserer Gesellschaft, wenn wir Menschen nur über Kategorien wahrnehmen. Und Kategorien sind an und für sich nicht schlimm, denn wir brauchen Kategorien, um uns durch diese Welt zu navigieren. Aber immer dann, wenn eine Kategorie an einen Absolutheitsglauben gekoppelt ist, also man glaubt, einen Menschen abschließend verstanden zu haben, weil man diese Person einer Kategorie zugeordnet hat, dann werden diese Kategorien zu Käfigen. Und genau da, an dieser Stellschraube, müssen wir arbeiten.
Was entgegnen Sie denn trotzdem Menschen, die gibt es ja auch zuhauf, die sagen, ach, diese gendergerechte Sprache, diese Sternchen, diese Pausen, das alles nervt mich oder überfordert mich vielleicht auch?
Ich kann das verstehen, und in diesem Buch versuche ich eigentlich deutlich zu machen, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie die Architektur unserer Sprache für uns alle eigentlich einengt ist. Und es geht nicht darum zu sagen, dieses Sternchen oder diese Lücke oder dieser Unterstrich ist die Lösung, um eine gerechtere Gesellschaft zu haben, sondern vielmehr für die Ungerechtigkeiten, für die Enge, für die Käfige, die wir in unserer Sprache manchmal kreieren, ein Gefühl zu bekommen, ein paar Schritte zurückzutreten und dann auf die Gesellschaft zu schauen und zu fragen, wollen wir so miteinander sprechen und wie können wir anders sprechen, um ein gleichberechtigtes Leben für alle zu ermöglichen?
Sprache ist ja nicht nur im Moment auch viel geprägt von Hass und Hetze im Netz, sondern es hat auch ganz tolle Seiten. Und ich will jetzt eigentlich nicht nur über das Schlechte reden, sondern vielleicht auch nochmal über das, was Sprache erreichen kann. Können Sie uns am Ende so Ihr Lieblingswort auf Türkisch sagen, was vielleicht niemand von uns kennt, weil es das nicht gibt im Deutschen?
Eines meiner Lieblingswörter im Türkischen ist das Wort Yakamos. Und ich habe dieses Wort gelernt, als wir mit meinen Eltern in der Türkei am Strand nachts saßen und meine Tante auf das Meer schaute und zeigte und sagte, schau mal, Kübra, auf dieses helle Leuchten, und zeigte in die Dunkelheit, und ich sah dort nichts und fragte sie, was sie denn meine, und sie wiederholte nochmal, schau dort, dieses helle Leuchten, und ich sah nur Dunkelheit. Und dann schalteten sich meine Eltern lachend ein und zeigten auf das Meer und sagten, Kübra, Yakamos beschreibt die helle Reflexion des Mondes in der Nacht auf dem Wasser. Hm. Und dann sah auch ich dieses helle Leuchten, und seither frage ich mich, wenn ich spaziere entlang eines Meeres, ob andere Menschen auch Yakamos sehen können, auch wenn sie das Wort nicht kennen.
Zumindest die das jetzt gehört haben. Vielen Dank fürs Gespräch an Kübra Gümüşay. Wir haben gesprochen über ihr erstes Buch Sprache und Sein. Das ist gestern erschienen beim Hansa Verlag, hat 208 Seiten und kostet 18 Euro. Dankeschön.
Dankeschön.